Der Dieter Hesse hält uns heute die Predigt und ich möchte gerne den Text vorlesen. Ihr könnt ihn auch mitlesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung und zwar Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an dem Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann lesen wir noch aus Johannes 5, Vers 5 bis 7. Und zwar lese ich lese noch einen Vers, den Vers 2. Johannes 5, Vers 2. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. Und dann ab Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Und dann lesen wir noch einen Vers aus Lukas 5. Lukas 5, Vers 18. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Das ist der Text für die Predigt. Dieter kommt jetzt hier nach oben und ich bete noch für ihn. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier in unserer Mitte bist und dass du den Dieter jetzt die richtigen Worte geben kannst, um zu uns zu sprechen. Und wir möchten bitten, dass er Weisheit und Kraft hat, um die Worte auszudrücken, die du uns sagen willst. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Zuschauer auch an den Bildschirmen. Vielleicht sind einige von euch ganz erstaunt darüber, was auf meiner PowerPoint steht. Dass dort steht: Miteinander, übereinander, sehen wir einander. Im Gemeindeblättchen, auch im Internet, stand doch das Thema: Verstehen wir einander? Ja, tatsächlich, unser Thema, unser Männerthema hat sich so immer etwas weiterentwickelt. Das lag nicht an den Gegebenheiten, die mit dieser Gemeinde hier zu tun haben. Wir vom Männertreff kommen ja aus den verschiedensten Gemeinden. Alles fing damit an, dass ein Bruder sich an einem der Abenden mal so die Seele aus dem Leib redete, teilte seine Sorge. Er war in seiner Gemeinde, in der Kleingruppe, missverstanden worden. Er hatte dort Schwierigkeiten, dem Gesagten zu folgen, und die Brüder hatten ihn versucht zu korrigieren, ohne mal nachzuforschen, wie geht's denn unserem Bruder wirklich. Und da hatten wir unser Thema für diesen Gottesdienst. Wir haben gesagt, wir könnten doch mal darüber sprechen, wenn wir nicht erkannt werden, wenn wir nicht gesehen werden. Wir alle waren doch vielleicht mal Außenseiter. Dieser Bruder damals schüttete unser Männertreff sein Herz aus. Und wir hatten dann unser Thema. Mancher von uns wird manchmal nicht verstanden und mancher von uns wird oft übersehen. Und wie wir da so rüber nachdachten, haben wir gemerkt, wir müssen da gar nicht uns selber so in die Opferrolle bringen. Wir sind auch alle Täter. Wie oft passiert es uns selber, dass wir unseren Nachbarn, unseren Freund, sowohl in der Gemeinde, vielleicht in der Kleingruppe, vielleicht aber auch in unserem wirklichen Leben, in der Firma, in der Nachbarschaft übersehen. Bei uns in der Männergruppe müssen wir gestehen, uns gegenseitig oft gar nicht so wahr. Wir schauen auch manchmal aneinander vorbei. Und obwohl wir schon teilweise seit vielen Jahren dabei sind, wissen wir voneinander gar nicht so viel. Wir interessieren uns einfach nicht so wirklich für das Innere des anderen. Kennen wir das nicht vielleicht auch aus unserer Gemeinde? Kennen wir das nicht auch von der Arbeitsstelle, unserer Arbeitskollegen? Wollen wir die wirklich kennenlernen, so wie die wirklich sind? Oder in der Schule? In unseren Familien? Interessieren uns unsere Geschwister, vielleicht die Eltern, oder wollen wir es vielleicht gar nicht mitkriegen? Kennen wir unseren Ehepartner vielleicht wirklich gar nicht? Vielleicht interessiert uns der Musikgeschmack unseres Partners überhaupt nicht. Und wenn der auf ein Konzert will, sagen wir, hör mal, du da meinst, ich mag den nicht. Auch wenn wir als Christen zusammenkommen, so gibt es doch immer Außenseiter. Leute, die am Rand sind. Geschwister, die gerne übersehen werden. Und es gibt Geschwister, die wir aktiv übersehen. Wir reden oft mehr übereinander als miteinander. Und das, obwohl wir alle diese Verse kennen. Aus Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wir Männer vom Männerkreis müssen gestehen, das sieht man uns oft nicht an. Also die Leute da draußen sehen die mir an, oder wenn wir als Männerkreis mal unterwegs sind, dass wir die Liebe Jesu in uns tragen. Wir alle haben da noch Potenzial einander. Aber wir wollen uns heute Morgen der Frage stellen, sehen wir einander? In der Begegnung Jesu mit Zachäus sind mir einige Dinge aufgefallen, die uns helfen können. Ich sehe drei Personen, oder man könnte sagen zwei Personen und eine Menschengruppe, die wir uns mal näher anschauen sollten. Und wir beginnen mal bei dem Zachäus. Wir lasen da gerade im Bibeltext. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Der Zachäus ist doch wirklich ein Außenseiter. Zachäus gehört zum Volk der Juden, er gehörte also zu dem Volk, was Gott sich erwählt hatte. Aber er war ein Zöllner. Er nahm von den Juden das Geld ein, um es den Römern der Obermacht zu geben. So einen Typ konnte man als Jude nicht mögen. Und wir erfahren ja noch was drin. Zachäus war von Gestalt klein. Er war ein Außenseiter. Wenn jemand groß ist, dann heißt es immer, der hat stattliche Figur, der hat Gardemaß. Ja, selbst in Rom, im Petersdom, da gibt es ja die Schweizer Garde, die Ehrengarde, die den Papst bewachen soll. Da kommt man erst ab einer bestimmten Körpergröße dabei. Aber klein, das kann jemand ganz schön an den Rand drücken. Die beste Freundin meiner Frau ist kleinwüchsig und sie leidet oft sehr darunter. Aber wir können auch Rückschlüsse auf den Charakter ziehen von Zachäus. Ich würde sagen, Zachäus hatte sowas wie Bauernschleue. Er wusste, zum Ziel zu kommen, zu seinen Zielen, beruflich, finanziell, aber auch hier in dieser Geschichte, wo er Jesus sehen wollte. Er war nicht dumm. Schnell war er Schnell war ein Plan geschmiedet und er kletterte auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Wir können sogar von diesem Zachäus einiges lernen. Man kann nämlich die Bauernschleue zu was Gutem nutzen und zu was Schlechtem. Ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht aus einer freikirchlichen Familie. Mein Papa hat mir viele Dinge beigebracht, die man vielleicht in euren Familien nicht so gelernt hat. Mein Papa hatte auch immer Bauernschleue und er hat mir seine Bauernschleue weitergegeben. Die hatte auch oft was mit Geld zu tun wie dem Zachäus, aber ich habe die eher so genutzt, wie Zachäus das getan hatte. Aber hier können wir lernen, wie er seine Bauernschleue nutzt. Er kam ja nicht zum Ziel, indem er da irgendwo Jesus sehen wollte, aber er hatte eine Idee. Er machte sich zum Kind und kletterte wie ein Kind auf den Baum, um Jesus zu sehen. Das ist zumindest eine Chance. Wenn du jemand bist, der am Rand ist, könnte man dir den Rat geben, versuch dir deine Schleue zu nutzen und dir zu helfen, dass du zu deinen Zielen kommst. Aber wenn wir doch ehrlich sind, die meisten Menschen am Rand sind meistens durch Personengruppen gehindert, in den Kreis der Menschen hineinzukommen. Menschen am Rande kommen oft in Gruppen gar nicht bis ins Zentrum, kommen nicht dazwischen. Es braucht immer Menschen aus einem Kreis, aus einer Gemeinde, vielleicht aus einer Firma, aus einem neuen Umfeld, aus einem Sportverein, die da so am Rande sind, in die Mitte hineinlassen. Die am Rande einladen, die ein Auge für solche am Rand haben. Und da steht sie wieder, die Frage, sehen wir einander? Sehen wir, wenn ein Gast hier ist? Sehen wir, wenn ein Freund oder eine Schwester oder auch jemand, den wir nicht kennen, eine Not hat? Wir vom Männertreff haben erkannt, dass wir da oft scheitern und Lernbedarf haben. Aber schauen wir uns die zweite Gruppe an, die Volksmenge. Ich habe dieses Bild gewählt bei der Volksmenge. Das ist aus einer Geschichte von dem Verlag, wo ich arbeite. Einige wissen ja, ich arbeite in der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg und wir haben so Kinderbücher für den Gottesdienst rausgegeben. Die Bilder in meiner PowerPoint sind aus diesem Buch von der Geschichte von Zachäus. Und bei diesem Bild wird eigentlich klar, diese Volksmenge, diese Menschenmenge hat für den, der ganz hinten steht, für den Zachäus, überhaupt kein Auge. Er ist zu klein, er kann da nicht bis ins Zentrum reinkommen. Er steht am Rand. Die Gemeinde ist hier, die Gemeinde der Juden da, ist gesichtslos. Und manchmal ist Gemeinde wie so eine Dose. Manche haben sich vielleicht schon gefragt, was bringt er das mit? Gemeinde kann auch eine ganz schön harte Schale haben, wo Leute von außen gar nicht hineinkommen. Auch wenn man neu in einer Firma arbeitet, ist manchmal schwierig, dazwischen zu kommen. So eine eingeschworene Firmentruppe kann ganz schön hart sein. Auch wenn man an eine neue Schule kommt. Die haben alle schon ihre Freunde. Ist da jemand, der vielleicht ein Herz hat und aufmacht und mich hineinwinkt in diesen Kreis? Oftmals ist das nicht der Fall. Ich selber durfte, nachdem ich 2017 eine Bibelschulausbildung begonnen hatte, als 50-jähriger Mann, nachdem ich einige Jahre zuvor einen Unfall hatte, einige wissen das vielleicht, ich war 2014 vom Blitz getroffen worden und konnte meinen Beruf als Stuckateurmeister nicht mehr ausüben, habe ich 2017 eine Ausbildung an der Bibelschule Breckerfeld begonnen. Und da wurde ich in eine Gemeinde zum Praktikum geschickt. Und die Gemeinde hat mir wirklich gut getan. Es war die EFG Dünn in Wermelskirchen. Die Geschwister hatten so Leute, die nahmen mich überall rein. Ich war bei allem so dabei, im Hauskreis, die Ältesten. Da musste ich jeden Abend hin mit denen sprechen. Das war alles sehr gut. Aber dreimal die Woche musste ich in Wermelskirchen beim der Ausgabe von Essen helfen. Also die haben da so eine offene Küche, da gibt es einen großen Arbeitgeber, der hält immer Essen übrig, das wird geholt und wird dann an Obdachlose und Bedürftige heiß verteilt. Man nannte das den offenen Mittagstisch, wo nur Bedürftige hingehen konnten. Und da sollte ich jedes Mal helfen und an jedem dieser drei Wochentage war immer ein anderes Team da und dann wollte ich da helfen, Spülmaschine einräumen, nein, das mache ich immer. Einer Frau wollte ich sagen, na gut, was mache ich denn? Ja, ich mache auf jeden Fall die Essensausgabe. Und die andere Frau sagte, ich mache immer die Mikrowelle. Ah, was mache ich denn? Ja, was machst du dann? Weiß ich nicht. Ich war da jedes Mal total verloren, weil jeder machte so sein Ding. Aber niemand nahm mich hinein, sagte, weißt du, du könntest mal Essen machen, ich mache dafür dies oder das. Jeder hatte so sein Ding und ich kam nie dazwischen. Immer haben sie irgendwann gesagt, auch setz dich bei den Bedürftigen dabei. Ja, war auch nicht schlecht, vielleicht war das vielleicht das Beste sogar, aber es wäre ja auch mal schön gewesen, man hätte mir die Aufgaben gezeigt. aber die Geschwister hatten da gar kein Herz für mich. Die waren eigentlich immer, wenn ich dann mithelfen wollte, die Spülmaschine einräumen, dann drehte sich der Bruder immer rum, das ist meine Arbeit. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man in der Gemeinde auf die Seite rutscht. Eine meiner besten Freundinnen ist ihr ganzes Leben auch in eine sehr große Gemeinde gegangen. Und sie wurde dann älter und älter, wollte heiraten, aber der passende Heiratsantrag kam nicht. Und wie sie dann 28 wurde, merkte sie, ich bin in der eigenen Gemeinde fremd geworden. Alle meine Freundinnen haben geheiratet, haben Kinder bekommen. Wenn die sich in der Woche treffen zur Krabbelgruppe oder zur Eltern-Kind-Gruppe, sie war dann nicht mehr dabei. Sie rutschte so an den Rand der Gemeinde. Habe ich gestern auch gemerkt. Ich war gestern Abend eingeladen zu einem Zeugnis auf einer Freizeit von 60 Junggesellen aus Mennonitengemeinden, aus ganz Deutschland, also so russische Mennoniten, aber nur Singles, Erwachsene, die aber noch keinen Partner hatten, so zwischen 25 und 40 Jahre alte Leute, 60 an der Zahl, die alle in ihren Gemeinden, dadurch, dass sie noch nicht den passenden Partner hatten, an den Rand gerutscht waren, weil die meisten Freundinnen hatten geheiratet, hatten Kinder, hatten Familien und so als Single-Person war man auf einmal am Rande. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir an den Rand rutschen. Und wir schauen uns mal an, wie die Volksmenge hier in der Bibel auch dargestellt wird. Wir lesen zum Beispiel hier in Lukas 19, Vers 3. Also unter Volksmenge verstehe ich immer große Gruppen. Und eine Gemeinde kann dann auch eine Volksmenge sein, kann eine Gruppe sein. Wir lesen hier mal Lukas 19, Vers 3. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war klein, er war von kleiner Gestalt. Diesen Begriff von kleiner Gestalt kann man eigentlich total austauschen. Da könnte alles stehen. Denn er war Alkoholiker oder er kam jedes Mal zu spät oder er trank zu viel oder er sprach nicht die richtige Sprache. So eine Gruppe kann immer ein Hindernis sein. Wenn du irgendein Handicap hast oder du weißt dir nicht selbst zu helfen, kann eine Gruppe immer ein Hindernis für dich sein, um dazwischen zu kommen. Jeder hat doch so am Sonntagmorgen, wenn er zur Gemeinde kommt, eigentlich schon so sein Programm im Kopf. Das geht mir ja selber auch oft so. Dann denke ich, ach, ich muss mit dem noch reden, mit dem reden. Ach, ich habe Sonntag die Kinderstunde, ich muss mich um die Kinder kümmern. Ich gehe ins Gemeindehaus, bereite alles noch schnell vor. Wir treffen die, die wir wollen. Jeder weiß so, was er zu tun hat. Alles ist geplant, organisiert. Auch für die Familie am Nachmittag ist schon alles geplant. Alles läuft, wie es so läuft und läuft und läuft. Ach, da ist ja ein neuer. Dem hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber es gibt ja noch mehr, die können sich ja andere um den kümmern. War da nicht sogar jemand eingeteilt, der sich mal um ihn kümmert? Auf jeden Fall passiert es oft auch in Gemeinden, dass man am Rande steht und nicht gesehen wird. Die Volksmenge ist in der Bibel oft, große Mengen sind oft immer negativ dargestellt. So auch in Johannes 5, wir lesen da mal. Dort heißt es, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Der Martin hat es ja gerade vorgelesen aus dieser Geschichte am Teich in Bethesda, wo Jesus einen kranken Mann sah, der schon seit 28 Jahren krank an diesem Teich liegt. Es heißt dort in dieser Geschichte, dass immer, wenn ein Engel das Wasser dort in diesem Teich bewegen würde, dass der Erste, der in das Wasser kam, geheilt würde von allen seinen Krankheiten. Aber dieser Kranke sagt, ich habe doch niemanden, der mich in den Teich bringt. Man muss doch auch da fragen, da ist doch eine große Menge an Menschen, das steht ja sogar im Bibeltext drin, wie viele da sind. Aber dieser Mann hat keinen, der mal eben sagt, oh, der Bruder, der liegt doch jetzt schon seit 38 Jahren hier, jetzt als nächstes ist der mal dran. Er hatte keinen, der ihn da reinbrachte. Die Menge, große Gruppen können echt ein Hindernis sein. Und lesen wir dann noch hier in Lukas 5, Vers 18. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihnen zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Also diese Geschichte mit der Liegematte, die spielt in Kapernaum. Das ist direkt am See von Galiläa. Das ist nicht so ein großer Ort. Die Bibelstelle nennt diesen Ort sogar seine Stadt, weil Jesus sehr oft da war. Und der Ort war so klein, jeder wusste doch, dieser eine Mann ist gelähmt. Aber niemand hatte ein Auge für ihn eigentlich dort. Er konnte nicht dahin, wegen der Menge steht im Bibeltext. Aber wie gut, dass hier vier Männer, die nahmen in Kauf, selbst zu spät zu kommen. Sie dachten nicht an sich. Sie nahmen den Gelähmten und begingen sogar Sachbeschädigung und ließen ihn durchs Dach hinunter. Solche Leute brauchen wir auch in unseren Gemeinden. Und in dem Bibeltext heißt es auch, und siehe. Also, und siehe steht immer in der Bibel drin, wenn der Bibelschreiber uns wirklich was wichtig machen muss. Er will uns hier auffordern, siehe, verhalte dich doch auch so wie diese vier. Und da möchte ich uns allen heute die Frage stellen, gehörst du oder gehöre ich gelegentlich zu denen, die aus der Masse herausragen? Oder reicht es uns, nicht negativ aufzufallen? Also gehören wir, ich selber oder du, zu denen, die auch mal aus der Masse herausragen, um jemandem zu helfen? Oder reicht es uns, wenn wir nicht negativ auffallen? Nun schauen wir uns an, wie könnte es anders sein, wie Jesus hier reagiert. Natürlich ist Jesus unser großes Vorbild. Wir lesen da in der Zachäus-Geschichte. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Der Herr Jesus übersieht niemanden. Unzählige Male heißt es in den Evangeliumstexten, und der Herr sah diesen, und der Herr sah den, und der Herr sah dort jemand. Es heißt dort entweder, er sah oder er sieht. Es heißt sogar in den Evangelien, Jesus sieht sogar in das Verborgene hinein. Wisst ihr, ich war ja damals katholisch aufgewachsen. Ich habe damals aus der Bibel kaum etwas erfahren, aber sonntags morgens im Gottesdienst, wo ich teilweise gezwungen dabei war, da war immer die schönste Stelle für mich, wenn aus dem Evangelium vorgelesen wurde. Und eins hatte ich mir eingeprägt, wo es da in der Bergpredigt heißt, wenn du betest, geh in die Kammer und schließe die Tür und der Herr, der ins Verborgene sieht, der wird dir helfen, der wird dich erhören. Das habe ich mir schon als kleiner Junge gemerkt. Ich komme aus einer Familie, ich hatte einen hochbegabten Bruder und ja, man kann vielleicht so ein bisschen sagen, die Intelligenz, die ist, an dem Tag, wo die verteilt wurde, war ich vielleicht nicht da, deswegen hat mein Bruder da ordentlich mehr von mitbekommen. Ich war in der Schule immer sehr, sehr langsam. Als ich eingeschult wurde, das war eine Zeit, da gab es noch so Mengenlehre mit Plättchen. Man musste immer so Mengen legen, die roten Plättchen, eine Schnittmenge irgendwie, wo Rot und Vierecke waren und solche Dinge. Und ich war da immer der Langsamste. Ich war immer in allem sehr langsam. Ich lernte sehr schlecht lesen. Ich war in allem langsam. Ich hatte auch die ganze Schulzeit, 10 Jahre lang Schulzeit, immer ein Attest. Ich durfte nicht am Sportunterricht teilnehmen, ich durfte nicht am Schwimmen teilnehmen, weil meine Mutter Angst hatte. Der kleine Dieter könnte sich ja erkälten, wenn er mit nassen Haaren von der Turnhalle zur Schule läuft. Mein Vater war Jäger und der Arzt aß gerne Rehfleisch, so kriegte der jedes halbe Jahr ein Reh. Und das Attest war geschrieben. Was das für mich bedeutete, erstmal körperlich, wie unsportlich ich bin, aber auch wie ich gehänselt wurde von den anderen Jungen, das ist so mein Zeugnis. Und deswegen in der großen Pause, mein Weg ging immer direkt zu den Toilettenanlagen, weil dieser Satz, der Herr, der in das Verborgene sieht, den habe ich wirklich wörtlich genommen. Ich bin in eine Toilette gegangen, habe abgeschlossen und habe gebetet, Herr Jesus, danke, dass du ins Verborgene siehst. Danke, dass du mein Freund bist. Mich fragen manchmal Leute, warum hast du mal nie an Jesus gezweifelt? Ich glaube, das liegt an der Toilettenanlage. Das, ja. Ich war auch vorhin, als die Brüder hier die Zettel verteilten, da bin ich in eure Toilettenanlage. Ich habe erst mal gebetet, sage, Herr Jesus, du musst helfen, weil, wisst ihr, wenn man das von Kind an merkt, mit dem ich alles teilen kann, meine Not, meine Sorgen, ist der Herr und im Verborgenen die Tür zu und dann beten. Das ist so mein Platz geworden, die Toilette. Manche mögen das anstößig finden. Wie kann man denn auf der Toilette beten? Für mich ist das der Rettungsort. Ja, der Herr sieht nicht nur ins Verborgene, der Herr sieht sogar ins Herz hinein. Der Herr sieht dich und der Herr sieht mich. Und ich frage mich, warum sieht der Herr denn ins Verborgene? Ich glaube, weil er es will. Er interessiert sich für seine Menschenkinder. Wir interessieren uns manchmal nur oberflächlich füreinander. Ja? Hätte ich mich mehr noch für Fiete interessiert, ich hätte ihn ja mal anrufen können, Fiete, wie geht's dir? Aber ich musste ihm heute persönlich begegnen, wo wir uns mal austauschen könnten. Es fehlt manchmal da der, dass man so umschaltet und ernsthaft nachfragt. Aber der Herr Jesus interessiert sich wirklich für uns Menschenkinder. Er sieht dich und er sieht mich. Denn es heißt ja hier in dem Bibeltext auch am Ende im Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber vielleicht ist uns das nicht mehr so bewusst. Vielleicht haben wir das vergessen. Jesus hat seine Gemeinde mit lauter Sündern gebaut. Jesus sucht ja nicht die Perfekten. Er sagt sogar, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu suchen, ob die mich überhaupt verstehen. Er sucht ganz bewusst Sünder. Er sucht Leute, die vom Rand sind. Und wir alle waren doch mal am Rand. Wir sind doch alle von Jesus Christus gefunden worden. Und wie findet Jesus uns? Ich fand das heute Morgen so schön. Der Olaf hat gesagt, in seiner Not, wenn er manchmal gemobbt wurde, aber der Jesus hat ihn gefunden, hat er gesagt. Und ich glaube, dass der Jesus den Olaf auch durch die Brüder im Männerkreis gefunden hat. Olaf ist nämlich in der FEG auch in dem Männerkreis, die ihn auch gefunden haben. Der Jesus wirkt selber, aber er wirkt doch auch durch dich und durch mich. Wir sind doch als Gemeinde heute die Verkörperung Jesu Christi auf der Erde. Also wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist, natürlich meint er Errettung zum ewigen Leben damit. Aber er will uns ja auch aus unseren Stellungen erretten. Er will uns ja in die Gemeinschaft hineinbringen. Dann will er das auch durch uns tun. Wir sind seine Arme, wir sind seine Füße. Und es ist, als wenn wir sagen, wir wollen dem Jesus nachfolgen, dann muss doch das auch unser Anliegen sein. Dann muss uns so ein Zachäus auch interessieren, der im Baum sitzt. Und dann muss uns ein Kranker am Teich Bethesda, wenn wir hier irgendwo einen sehen, der muss uns dann auch interessieren, genauso wie der Gelähmte in Kapernaum. Wir alle haben da Luft nach oben, aber vielleicht können wir uns da ja gegenseitig helfen. Der Zachäus dachte, dass er den Jesus sucht, als er da den Baum raufkletterte. Ich will ihn sehen. Aber die Wahrheit ist, Jesus suchte den Zachäus. Als Jesus dann Zachäus sah, war ihm sofort klar, Zachäus, ich will bei dir essen. Jesus hatte direkt Ausschau nach Zachäus gehalten, der ja am Rand war. Halten wir Ausschau nach denen, die alleine im Gemeindehaus rumstehen, nach den Einsamen in der Nachbarschaft, nach den Sündern und nach komischen Leuten vielleicht. Beim gestrigen Mennonitentreffen besprachen wir so ein ähnliches Thema irgendwann. Wie gehen wir mit schwierigen Leuten um, hieß es da, und da fiel einem Bruder ein Lied ein aus dem Lobenbuch, das heißt, lasst uns danken, statt zu klagen. Und in dem Lied ist eine Strophe, die ist unfassbar, ich kannte die nicht, da heißt es, wenn er uns Geduld will lehren, schenkt er die Gelegenheit, schickt uns Menschen, die uns stören, sind wir dann zum Lob bereit. Und da habe ich so gedacht, ich war ja früher selbstständig, ich habe 10 Mitarbeiter gehabt, aber ich hatte die ja nicht, weil ich die alle lieb hatte, sondern das waren Fachleute, ich brauchte sie, ich war auf die angewiesen. Aber ich war auch manchmal froh, wenn ich umdenken konnte, boah, Gott sei Dank bin ich wieder weg. Ich liebe ja nicht alle Menschen in meiner Umgebung. Aber in diesem Liedtext kommt ja, können wir Gott dafür danken, dass die Menschen da sind? Oft denke ich manchmal, so ein Panzer ist doch manchmal gar nicht schlecht. Wenn man bestimmte Leute nicht treffen will, dann ist so ein Panzer ganz gut. Aber ich glaube, vielleicht ist heute der richtige Tag, wo wir die harte Schale unserer Gemeinde, wenn es die gibt, dass wir die endgültig ausziehen, dass das Innere von uns als Gemeinde rauskommt. Ich habe hier was reingelegt, das Innere unserer Gemeinde. Vielleicht machen wir heute einfach mal Schluss mit der harten Schale. Und wir sind als Gemeinde wie ein Schwamm. Ein Schwamm hat Poren. Vielleicht sind wir die Poren und die Gemeinde ist der ganze Schwamm. Und wir werden offen für die Menschen am Rand hier in der Gemeinde. Vielleicht werden wir aber auch offen in unseren Ehen. Wenn meine Frau einen Wunsch hat, ein Anliegen, eine Not. Vielleicht möchte sie ja auf ein Konzert von einem Musiker, den ich zutiefst nicht ausstehen kann. Dass ich meine Poren öffne und sage, natürlich, Schatz, gehen wir dahin. Ich meine, meine Frau, als ich die damals kennenlernte, ich fand die im Ganzen klasse. So. Aber die hat John Denver gehört und Chris de Burgh. Und ich war eher der Heavy-Metal-Freak und Punkmusik habe ich gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, ich war jetzt so oft nicht zu Hause, jetzt muss ich mit ihr zu dem John Denver-Konzert gehen. Dann war dann auch noch der Schwiegerpapa dabei, ist ja klasse, wenn man mit seiner angebeten. Wir waren da gerade frisch verheiratet, John Denver Konzert, letzte Reihe in Stuttgart. Ich bin eingeschlafen, mein Schwiegervater hasste die Musik und meine Tochter saß dazwischen und dachte, was für ein toller Abend. Aber nach und nach, mit jedem Chris de Burgh Konzert, muss ich sagen, meine Frau spielt ja auch wunderbar Gitarre und die spielt dann zu Hause John Denver und Chris de Burgh. Ich habe die echt lieb gewonnen. Durch meine Frau. Ich habe mich für die Musik interessiert, vor allen Dingen hat mich hinterher eins interessiert. Was mag meine Frau an den Liedern von Chris de Burgh? Was mag meine Frau an den Liedern von John Denver? John Denver ist dieser Typ, der singt Take Me Home Country Road. Und meine Frau liebt die Natur. Die würde am liebsten in einem Blockhaus in Kanada leben. und ich habe mich für meine Frau interessiert, sodass so ihre Wünsche auch irgendwo zu meinen Wünschen geworden sind. Ja, wenn meine Frau sagt, wir wollen jetzt nach Norwegen, dann kann ich das verstehen und ich kann sogar ihr Anliegen zu meinen machen, denn Norwegen ist wirklich ein schönes Land. Deswegen fahren wir zumindest immer bis Dänemark, das ist schon mal die Richtung. Aber vielleicht kann der Schwamm auch dein Arbeitsplatz sein, deine nervige Sekretärin vielleicht, oder vielleicht bist du der nervige Chef für die Sekretärin und du fängst an, offene Poren für deine Sekretärin zu haben. Und hinterfragst mal ihre Anliegen. Ich meine, meine Frau ist einmal auf Ostern, da war in Siegen, da war die Holy Easter Heavy Metal Night, die heilige Ostern-Metallnacht, Metal Festival. Da spielten lauter regionale Bands und der ehemalige Sänger von Iron Maiden war auch da und ich musste da unbedingt hin. Und meine Frau war auch da. Ich meine, die macht ja auch, was mir gefällt, ihr ganzes Leben mit. Sonst wärt ihr doch gar nicht mehr bei mir. Also lasst uns für die Menschen am Rande Poren haben, wie dieser Schwamm. Lasst uns das mitnehmen. Wir wollen, wisst ihr, es gibt Gemeinden, die sind wie dieser Karton. Die haben sich abgeschirmt nach außen. Man nennt das Absonderung. Von draußen ist alles böse. Aber ich habe letztes Wochenende bei der Bibelkonferenz eins gelernt dort. Haben wir auch über das Thema Absonderung gesprochen. Wenn du und ich in dieses Haus reinkommen, dann kann das Böse gar nicht draußen bleiben. Weil Jesus sagt doch, das Böse kommt nicht in den Menschen hinein, sondern aus dem Herzen des Menschen kommt all das Böse. Das heißt, wenn du und ich hier reinkommen, dann kommt mit uns selber doch schon der ganze Staub und Dreck der Welt mit in dieses Haus. Also lasst uns dieses Haus nicht wie eine Schachtel sein, sondern wie ein Schwamm, dass wir für die Anliegen der Welt, der Stadt hier, offene Poren bekommen und ein Auge für die am Rand haben. So wie, ich fand das heute Morgen beeindruckend, was Fiete auch und Olaf gesagt haben, dass dieser Männerkreis ihnen Halt gegeben haben. Ihr müsstet manchmal wissen, wie chaotisch wir als Männer sind. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen. Und trotzdem ist da eine Atmosphäre der Annahme. Warum kommen Leute aus anderen Gemeinden hier in den Männerkreis? Gibt es da was Besonderes? Ja, ich glaube, ein Besonderes gibt es. Man ist so angenommen, wie man ist, mit seinen Fehlern, mit seinen Schwierigkeiten. Schon eine gute Sache. Ich denke, dass die Begegnung von Jesus mit den Menschen nicht oberflächlich waren. Mir ist aufgefallen, auch bei Zachäus. Der geht doch nicht ins Haus und sagt, so Zachäus, mit dir muss ich jetzt mal Klartext reden. Wie du dich hier verhältst, meinen Juden, meinen geliebten Kindern gegenüber, das geht gar nicht. Nein, der Jesus sagt gar nichts. Er ehrt eigentlich Zachäus, dass er sagt, in deinem Haus will ich heute essen. Ich will bei dir zu Gast sein. Sozusagen bei dem Oberschurken. Als wenn einer von uns auf die Idee käme, zu sagen, Putin, ich möchte jetzt bei dir mal gemütlich Abend essen. Und er muss dann dem Mann gar nicht sagen, alleine indem Jesus einen Menschen, der schlechtes Ansehen hat, in seine Gemeinschaft nimmt, indem er mit ihm isst, gibt eigentlich in der Bibel für innige Gemeinschaft immer das Bild mit Essen. Indem er das tut, ja, ist der Zachäus befreit. Er ist aus seiner Einsamkeit, in seine Isoliertheit herausgenommen. Und dann kommt auch das wirklich Gute auf einmal heraus. Wir lesen mal die Auswirkungen von Jesu Besuch. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Also die Masse, die große Gruppe, die murrte wiederum. Wie kann er denn zu dem gehen? Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, wir sehen hier, indem Jesus den Zachäus in die Gemeinschaft hineinnimmt, kommt das Beste aus ihm heraus. Er ist bereit, zurückzuzahlen und darüber hinaus. Und er wird wieder Teil einer Gemeinschaft. Und er ändert noch nicht mal seinen Beruf. Er bleibt sogar Zöllner, aber mit fairen Mitteln. Im Gemeindebrief hatte ich dann gestern noch mal kurz reingeschaut und in diese E-Mail, die ich bekommen hatte, da war ich dann geschockt, da stand dann drin, Dieter Hesse wird uns Impulse geben, wie wir einander wirklich verstehen können. Das war so dann meine Aufgabenstellung, die nachdem die Predigt fertig war, habe ich das dann gelesen. Und dachte mir, oh je, wie soll ich denn Impulse geben, wie wir uns gegenseitig verstehen können. Ich habe mir dann gestern Abend, nachdem ich von den Mennoniten gekommen war, das war eine sehr emotionale Veranstaltung, es war eine schöne Gemeinschaft, habe ich mir noch Gedanken gemacht. Was ist mir wirklich wichtig, nachdem ich hier mit vorbereitet habe mit meinen Brüdern, mit den Männern? Fangen wir an, unsere Geschwister wirklich zu sehen. Vielleicht nehmen wir uns einen Bruder, eine Schwester mal vor in der Gemeinde, die wir bisher übersehen haben. Schauen wir mal wirklich auf diese Person. Nehmen sie wahr. Interessieren uns für sie. Vielleicht laden wir auch mal jemand ein, den wir normalerweise nicht einladen würden. Hören wir dieser Person dann wirklich mal zu. Fangen wir erst gar nicht an, an ihren Fehlern darüber nachzudenken oder daran rumzumachen. Das kann Gott immer noch wegkriegen. Sondern helfen wir vielmehr, dass diese Person in die Lage versetzt wird, dass die guten Gaben, weil jeder von uns hat ja Schatten, hat aber auch Licht in sich, gerade bei uns Christen, da müsste ja auch viele gute Gaben da sein, helfen wir, stärkenorientiert den Menschen zu begegnen, das Beste aus Leuten rauszukitzeln. Der Olaf hat das so wunderbar gesagt, er hätte sich früher niemals getraut, hier vorne zu stehen. Und durch die Männergemeinschaft, was ich sehe, was ich selber durch Olaf gelernt habe in den letzten Jahren, ist wirklich enorm. Ich bin wirklich dankbar, dass Olaf mein Bruder ist. Und das kann mich nur ermutigen, bei anderen auch die Stärken zu finden und vielleicht sogar mitzustärken. In der Gemeinde, in der Schule, in der Familie, aber auch in unserer Ehe. Nörgeln wir an unserem Partner nicht rum, sondern interessieren wir uns für sein Innerstes und schauen uns die Stärken an, die unser Partner hat, und versuchen wir, die zu stärken. Die kommende Jahreslosung kann uns vielleicht wirklich helfen. Ich kenne das so in der Gemeinde, man prüft so alles und dann redet man anschließend über das Schlechte. Aber die kommende Jahreslosung aus Thessalonicher 5, Vers 31 sagt ja, prüft alles und behaltet das Gute. Vielleicht können wir, wenn wir mit Menschen umgehen, vielleicht von der Jahreslosung aus mal lesen und können bewusst uns auf die Stärken der Geschwister und der Arbeitskollegen konzentrieren. Ja, vielleicht nehmen wir den Gedanken des Schwammes mit, wenn wir nach Hause kommen, wenn wir unserem Ehepartner begegnen. Vielleicht war unsere Ehe wie ein Karton, wo wir den Partner gar nicht mehr reingelassen haben. Vielleicht können wir nochmal umswitchen auf den Schwamm und werden wieder offen für unseren Partner, für meine Geschwister, vielleicht sogar für den einen oder anderen Arbeitskollegen. Und dann stellt sich die Frage, miteinander oder doch wieder wie früher übereinander? Aber es stellt sich auch die Frage, sehen wir einander? Amen.